Oder ist das eine Falle vom Satan, mich irgendwie abzuhalten, euch zu dienen? Ich überlege, was mache ich wirklich? Ich weiß, unsere Gemeinde ist dann auch in Not, aber mit dem anderen am Telefon haben wir doch den Willen Gottes so erkannt, dass es richtig ist, zu euch zu kommen. Euch nicht im Stich zu lassen und euch hier dieses Thema gemeinsam mit euch zu betrachten. Und versteht mich bitte richtig, es ist nicht mein Wunsch, irgendwie von oben herab euch so zu sagen, das ist der Wille Gottes, so müsst ihr leben. Sondern es ist eher so, das, was ich vielleicht durchgemacht habe, wo ich in meinem Christenleben nicht genau wusste und hin und her stolperte und Fehler machte, euch zu vermitteln, dass euch dieselben Fehler und Qualen nicht passieren. Ich möchte als Einstieg euch diese vier Bibelstellen mit euch gemeinsam durchnehmen. Das ist so unser Einstieg, um zu verdeutlichen, wie wichtig dieses Thema ist, der Wille Gottes. Lasst uns also den ersten Vers aufschlagen, Matthäus Kapitel 7, 21. So. Da sagt Jesus zu den Leuten: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also es ist sehr wichtig, hier nicht nur irgendwas zu reden wie das Volk, ja, wir werden diese Gebote halten, sondern auch zu tun. Nächste Bibelstelle, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wieder ein sehr hoher Stellenwert, der Wille Gottes. Sehr wichtig, um überhaupt die Heilsfrage zu klären. Nächste Bibelstelle, Johannes Evangelium, Kapitel 9, Vers 31. So ein Zeugnis, was die einfachen Menschen schon damals wussten. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also für uns Kinder, gläubige Kinder, sehr wichtig, wenn wir beten wollen und dass Gott unsere Gebete erhören soll, dass wir seinen Willen tun. Und die andere Bibelstelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, da ist die gleiche Gedanke, nur halt nochmal zur Verdeutlichung an einer anderen Bibelstelle. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. In diesen vier Versen kam immer der Gedanke vor, der Wille Gottes steht im Mittelpunkt und wehe, wenn wir Menschen davon abweichen und ganz was anderes tun, dann gibt es ganz schlimme Konsequenzen. Und selbst sogar, wenn du ein Kind Gottes bist, aber verkehrte Wege gehst und dann Gott etwas bittest, er hört dein Gebet nicht. Er will lieber, dass du seinen Willen tust. Was ist denn die Lösung für dieses Problem? Und die Lösung ist in diesem Vers, den uns unser lieber Heiland vorgelebt und vorgebetet hat. Hier lesen wir einen Abschnitt, Lukas 22, 42. Es ist im Garten Gethsemane, die schwerste Stunde, so eine schwere Stunde, die vielleicht Mose erlebt hat, als er berufen hatte, Gideon, die Esther, wirklich den Willen Gottes zu tun. Sie haben den Willen Gottes gezeigt bekommen. Jesus auch. Und sie hadern mit sich, sie zögern, weil sie wissen, was für schwache, elende Menschen sie sind Und Gott will, dass sie seinen Willen tun. Und hier auch Jesus. Er betet: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und um dieses Thema zu verstehen und um diesen Willen Gottes im Alltag leben zu können, müssen wir auch so beten: Gott, dein Wille geschehe. Es ist heutzutage nicht so, dass uns Gott durch einen Engel, durch Träume oder direkt wie den Propheten damals seinen Willen offenbaren wird. Er hat sich entschieden, seinen Willen schriftlich in seinem Wort uns zu übermitteln. Wir brauchen also nicht auf einen Engel warten, der uns was Neues verkündigt, einen neuen Willen, sondern unsere Aufgabe ist, diesen Willen zu erforschen, den es bereits niedergeschrieben gibt. Lasst uns Epheser Kapitel 5 aufschlagen und behaltet den Finger in dieser Bibelstelle, denn wir werden die Verse 1 bis 20 heute intensiv betrachten. Epheserbrief Kapitel 1, Epheserbrief Kapitel 5, Verse 1 bis 20. Ich möchte, dass wir jetzt die Verse durchlesen und dann gemeinsam diesen Text intensiver betrachten. Hier ist ab und zu technisch wird was eingeblendet, obwohl es nicht ursprünglich gedacht ist, aber wir lesen erstmal den Text. So, Epheser 5, 1 bis 20. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzeleien, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Vaters, Herrn Jesus Christus. Ein etwas großer Abschnitt, aber zu Beginn ein Gedanke, der unser Herz aufschließen möchte. Im ersten Vers heißt es: geliebte Kinder. Wisst ihr, in unserer Welt gibt es auch viele Ehen und es kommt vor, dass in solche Ehen Kinder geboren werden. Aber sehr oft passiert das, besonders bei den Ungläubigen, durch einen Zufall, ungewollte Schwangerschaft, ungeschützter Verkehr. Man hat es nicht gewollt, man war vielleicht gar nicht verheiratet. Und dann entsteht ein Kind und die Eltern sind gar nicht erfreut. Alles ändert sich. Was ist, was machen wir mit diesem Kind? Und viele entscheiden sich dazu abzutreiben. Manchmal kann ein Kind Gottes so denken, Mensch, du bist Kind Gottes geworden, naja, weil du eben ein Sünder bist. Und jetzt hast du es den Sprung geschafft von den Verlorenen in die Familie Gottes. Und du denkst einfach, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Dir möchte ich heute aufs Herz legen, bei Gott gibt es keine ungewollten Kinder. Wenn du mal traurig bist und wieder die Welt nicht verstehst und viele Probleme oder Sorgen, Ängste dich quälen, dann denk einfach, du bist ein geliebtes Kind. Geliebt vom Vater, so wie du bist. Und er will nicht dich loswerden. Er sucht nicht irgendwie dich abzutreiben und denken, boah, der Sergej, der ist ein übler Kerl, hätte ich doch ein anderes Kind. Nee, der liebt dich und mich. Und mit so einem wunderbaren Gott haben wir in diesem Abschnitt zu tun. Und der Schwerpunkt lautet auf Vers 17, lieber Zuhörer, sei nicht töricht, ja. Versuch nicht selber was auszudenken, zu interpretieren. Verstehe heute, was der Wille des Herrn ist. Und ich garantiere euch, Geschwister, wenn wir wirklich begreifen, was der Wille Gottes ist und wir danach leben, dann macht es uns froh und glücklich, diesen Willen zu tun. Weil so ist es in Wirklichkeit. Gott würde uns nichts befehlen, was uns unglücklich macht oder was uns schadet. Zwei Grafiken. Ich bin kein besonders guter, kreativer Mensch, aber ich möchte euch auch mit ein paar Skizzen was verdeutlichen. Oh, das hat gar nicht funktioniert. Aber ich bin vorbereitet. Hier unten, diese beiden Sachen stehen für den Willen Gottes. Und oft würden wir uns wünschen, Gott würde zu uns reden, wie Mose oder direkt durch andere Propheten, zu anderen Propheten er geredet hat oder durch einen Engel. Weil wir würden so gern wissen, naja Gott, was soll ich machen? Sag mir bitte doch, schick mir einen Engel und sag mir, soll ich nach Düsseldorf fahren zum Predigen oder nach Bonn? Warum wollen wir das? Das wollen wir immer. Gott, welchen Beruf soll ich machen? Ja? Weil wir wollen nicht Fehler machen und dann dafür bezahlen und büßen. Wir hoffen, wenn Gott für uns die Entscheidung trifft, dann wird es gut sein. Und hier ist auch eine Falle, die mir selber passiert ist in meinem jungen Leben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, wie ich eine Braut gesucht habe. Aber ich erzähle es euch gerne, weil es ist ein sehr gutes Zeugnis von uns Christen. Und zwar lief es folgendermaßen ab. Ich war in meiner Kindheit auch gläubig, besuchte vielleicht seit dem 12. Lebensjahr Kinderstunden, Jungschau und Jugend. Und ich begriff, ich bin ein Sünder, ich muss gerettet werden. Es gab Momente, wo Gott mich gerufen hat. Ich spürte es, ich muss nach vorne kommen, Buße tun. Aber die Angst und andere Hindernisse quälten mich und hielten mich davon ab. Aber Gott sei Dank, 14 Tage vor meinem 18. Geburtstag war wieder ein Gottesdienst und in diesem Gottesdienst bekehrte ich mich. Ich wurde ein Kind Gottes. Ah, eine riesige Last fiel von meinen Schultern. Ich spürte, obwohl ich ein schlechter Mensch bin, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Mein Problem war in meiner Jugend, ich war auch in so einer kleinen Gemeinde, 40 Mitglieder vielleicht. Ich war der einzige Jugendliche und dann waren die alle jünger. Und es gab nur ein einziges jugendliches Mädel. Ich wusste nicht, ist das jetzt meine zukünftige Partnerin oder eine andere? Wusste ich nicht. Also ich wollte, dass Gott mir hilft. Ich war sehr schüchtern vom Charakter, bin es vielleicht immer noch heute. Es gibt Jungs, die können in andere Gemeinde fahren, zu anderer Jugend, mit Mädels Kontakte schließen, sondern mal reden. Ich konnte es nicht. In meiner jugendlichen, gläubigen Naivität habe ich angefangen zu beten: Gott, sag mir, wo meine Frau wohnt und wie sie heißt. Ich wusste sonst keinen anderen Ausweg. Es gibt so viele Gemeinden, so viele Mädels dort. Eine schöner als die andere, fleißiger, begabter. Wie soll ich wissen, was mich erwartet? In Zukunft, was für ein Mensch ich werde, was für einen Dienst Gott mir gibt. Gott muss mir die richtige Partnerin schicken. In Wirklichkeit war auch da ein tieferer Gedanke. Ich wollte natürlich eine glückliche Ehe führen, eine sehr glückliche, ohne Probleme, ohne Missverständnisse. Und ich war der Meinung, wenn Gott mir den richtigen Mensch schickt, wird es keine Probleme geben, keine Missverständnisse. Perfekte Ehe, besser kann nicht sein, weil Gott mir die Eva ausgesucht hat. So. Gott war gnädig, Geschwister. Es war tatsächlich so, es vergingen ungefähr 2 Jahre. Ich betete jeden Tag dieses Gebet. Ich empfehle das anderen Jugendlichen nicht, wenn sie mich danach fragen. Jedenfalls war Gott wirklich gnädig und er offenbarte mir: Deine Frau heißt Lydia. Ja, einige haben sie schon gesehen, ich war die erste Mal immer mit ihr. Und sie ist in der Gemeinde Heimatsheim. Das war's. Leider darf ich bis zum heutigen Zeitpunkt niemandem sagen, wie es mir gesagt hat. Auch meine Frau weiß es nicht. Jedenfalls bin ich am gleichen Tag in die Gemeinde Heimatsheim gefahren. Ich war in dieser Gemeinde noch nie. Ich wusste, okay, man weiß ja, wo ein paar Gemeinden gibt. Ich komme in die Gemeinde hin, auch eine kleine Gemeinde, auch wenig Jugend. Ich setze mich hinten auf die Reihe, beobachte, ich kenne ja niemanden. Ich traue mich nicht, doch einen Erwachsenen anzusprechen, ob bei denen Lydia gibt in der Gemeinde. Zum Glück läuft ein junger Bursche vorbei, etwa 10 Jahre, den rufe ich hier, komm her, sag mal, habt ihr eine Lydia bei euch in der Gemeinde? Ja, sagt er, haben wir eine einzige. Oh, dann war ich schon mal richtig. Und so war es dann auch. Am gleichen Tag habe ich ihr Heiratsantrag gemacht, wirklich. Weil ich habe ja 2 Jahre mein Herz irgendwie darauf vorbereitet, versteht ihr? Ich habe gebetet und Gott hat es erhört, also jetzt nochmal ein halbes Jahr Freundschaft oder was auch immer, kommt gar nicht in Frage. Kennenlernen, das ist eine Antwort von Gott. Ich habe ihr Antrag gemacht, sie hat schon am gleichen Tag im Herzen Ja gesagt, aber es mir noch nicht laut gesagt. Ne? Sie wollte Bedenkzeit, nochmal mit Eltern reden, aber das war ein Freitag und am Sonntag hat sie es mir dann gesagt. Meine Frau hat ihr Herz anders vorbereitet. Sie wusste, es kommt vor in den Gemeinden, manche Mädels bekommen Anträge von 2, 3 Jungs gleichzeitig. Und jeder kommt dahin und sagt, ich habe gebetet, ich liebe dich, das ist der Wille Gottes. Und 3 Jungs sagen das Gleiche. So, Problem im Alltag, wer hat recht? Versteht ihr? Und solche Probleme begegnen uns öfter. Und naja, sie hat so gebetet, der Erste, der kommt, soll richtig sein. Weil sie wollte nicht vor einer so schwierigen Entscheidung stehen und wirklich darunter leiden. Und wir leiden oft manchmal, wenn wir wirklich klar den Willen Gottes haben wollen und Gott antwortet uns nicht, wir leiden. Wir können leiden und uns quälen. Aber das ist nicht, was ich euch erzählen wollte, wie Gott mir gnädig war, sondern was ich erzählen wollte, was auch für euch sehr wichtig ist und für jeden Kind Gottes: meine Ehe wurde dadurch nicht perfekt oder sehr glücklich. Und das ist das Geheimnis des Willen Gottes. Bevor wir den Willen Gottes tun können, müssen wir nach dem Willen Gottes sein. Ganz einfaches Beispiel, und wir erklären das mit anderen Beispielen, ist Jona. Er kriegt einen Willen Gottes offenbart, geh nach Ninive. Er ist aber selber nicht nach dem Willen Gottes. Er ist nicht gehorsam, er weigert sich, er ist nicht demütig und deswegen läuft er von Gott weg. Gott führt ihn seinen Weg durch den Fisch, züchtigt ihn erst dann, wenn wir nach dem Willen Gottes werden, sind wir in der Lage, den Willen Gottes zu tun. Dieser Gedanke wird euch in dieser Botschaft noch öfter begegnen. Was ich damit auf meine Ehe sagen wollte, ich dachte, Gott schickt mir einen Engel und meine Frau ist ein sehr guter Mensch. Aber weil ich, wenn ich mich nicht ändere und ein egoistischer, selbstsüchtiger Mann bleibe, nicht der Mann, den Gott in der Bibel sagt, ja, der für seine Frau stirbt, der sie mehr liebt als sich selbst, der sie auf Händen trägt und sie ehrt und für sie sorgt, dann wird auch so eine Ehe, die Gott so auf so wunderbare Weise zusammengeführt hat, kein Segen. Es hat bei mir ein paar Jahre gedauert. Ich habe auch Fehler gemacht in meiner Ehe, weil ich einfach annahm, dadurch, dass Gott uns zusammenführte, wurde alles perfekt. Ich musste lernen, obwohl das der Wille Gottes ist, bin ich jetzt nicht aus dem Schneider sozusagen, sondern ich muss genauso alles erfüllen, was Gott von einem Mann verlangt. Ja? Ich muss der Mann sein, der Ehepartner, der Freund, das geistliche Oberhaupt, damit auch eine Ehe mit einem Engelchen wunderbar ist. Und diese Beispiele, die wir am Anfang in der Einleitung hören, die passen auch sehr gut zu diesem Beispiel und Gedanken. Bevor du den Willen Gottes tun kannst, musst du nach dem Willen Gottes sein. Mose, Gideon, Esther, andere Menschen, wenn sie ganz klar den Willen gezeigt bekommen haben, haben auch gleichzeitig erkannt, weil sie waren auch geistliche Menschen, hey, ich entspreche eigentlich gar nicht dem Maßstab Gottes. Und deswegen führte das so zu einer Abwehrreaktion. Kann ich das wirklich? Gott schickt jemand anderes. Ich traue mich nicht und so weiter. Und das ist sehr wichtig. Und Jesus war hier so demütig. Gott hatte ihm den Willen gezeigt. Geh aufs Kreuz, sterbe für diese Menschen. Und er wusste, diese Last ist so schwer. Aber er wusste auch, und bei ihm nur können wir das sagen, dass er 100% nach dem Willen Gottes war. Er war seinem Vater gehorsam. Und deswegen konnte er auch den Plan Gottes tun. Und was in diesen zwei Kästchen steht, unten dieser große Kasten, was jetzt technisch nicht eingeblendet wird, da steht, du musst nach dem Willen Gottes sein. Und erst der kleine Kasten bedeutet, erst dann kannst du nach dem Willen Gottes handeln. Das ist für uns sehr, sehr wichtig in unserem Alltagsleben zu verstehen. Weil oft handeln wir ganz anders. Wir wollen nur wissen, Gott sagt mir und Gott sagt uns nichts. Weil er will, dass du diesen großen Kasten erstmal erfüllst. Ein paar Bibelstellen nochmal, die uns allgemein in das Thema einweisen, dass das, was ich euch sage, wirklich so stimmt, dass Gott erstmal von uns fordert, dass unser Zustand nach seinem Willen ist. Erst dann sollen wir uns prüfen, wohin Gott uns führen will, was wir tun sollen. Erste Bibelstelle wird nicht ganz auch eingeblendet. Ich lese vor 1. Thessalonicher 4,3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, das fehlt da, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. 1. Thessalonicher 5,16, der steht ganz, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und dieser Gedanke, der da drunter im Satz zusammengefasst steht, dieser Wille ist für alle Menschen, für alle Zeiten und für alle Orten fest. Das ist egal, ob ich jetzt in Bonn in der Gemeinde bin oder ihr in Düsseldorf, jemand in Afrika lebt, in Russland, dieser Wille Gottes, wie wir sein sollen, als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, Mutter, als einfache gläubige Nachfolger Jesu, den hat Gott sehr gründlich und das für mich formuliert. Dann können wir schon mal erkennen, wir hatten ja in Epheser Vers 17 diesen Gedanken, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist der Wille des Herrn, der Hauptwille, dass wir so sind, wie er es will, nach seinem Wort. Und jetzt habe ich aus dem Epheserbrief unseren Abschnitt, und es gibt viele dieser Abschnitte, aber wir sind heute in diesem Brief, einfach uns das hervorgehoben, was Gott von uns fordert, wie wir als seine Nachfolger, als seine geliebte Kinder sein sollen. Und da sind die so geistlichen Voraussetzungen, ich habe versucht, das ein bisschen zu gliedern. Es ist nicht vollständig, weil wir könnten die ganze Bibel so auflisten. Aber in diesen 20 Versen kommen folgende Voraussetzungen vor, wie man nach dem Willen Gottes sein soll. Also wir sollen Nachahmer sein. In der Liebe wandeln wie Christus. Dankbar sein. Wachsam vor der Verführung, die immer vor uns liegt. Im Licht wandeln. Prüfen, was Gott wohlgefällig ist, die Finsternis aufdecken, ja, nicht ignorieren, dann weise sein, die Zeit auskaufen, nochmal verstehen, was der Wille des Herrn ist, einander dienen mit Gesang, Lobliedern, wie es da steht. Aber auch eine Warnung wird dort ausgesprochen, ein Kontrast, wie wir gar nicht sein sollen, Unzucht, Unreinheit meiden, unanständiges, albernes Geschwätz, was bei uns Christen auch manchmal vorkommt und nichts zu tun haben mit der Finsternis, Rauschen durch Wein. Gott ist so gnädig, dass wir nicht rätseln müssen. Ein gutes Beispiel ist immer unsere Familie. Stellt euch vor, ich schmeiße ein Taschentuch auf den Boden, so eine Tempopumpe. Taschentücherpackung. Dann kommen meine Kinder und rätseln. Was will der Vater uns damit sagen? Will er, dass wir jetzt ins Bett gehen? Oder will er, dass wir ihn zu trinken bringen? Und dann machen sie so eine Versammlung und jeder sagt seine Gedanken und dann stimmen sie ab. So interpretieren die vielleicht meinen Willen und wollen dadurch mir gefallen. Und manchmal können wir in die Christen in die Gefahr geraten, dass wir ähnlich vielleicht irgendwelche Zeichen von Gott deuten, überlegen, was könnte er gemeint haben. Und wenn das wirklich ist, dann können wir verrückt werden, irre. Unruhig, was will mein himmlischer Vater von mir? Ich will ihm doch gefallen, aber ich verstehe das nicht. Und damit das so nicht so passiert und wir uns Kinder Gottes quälen, hat Gott eben ganz klar gesagt, wie wir sein sollen. Uns Grenzen gegeben. Und dann können wir das ganz klar sehen und erkennen und danach handeln. Deswegen, beim Willen Gottes gibt es keine Rätsel. Sonst würden wir zu unruhig leben und das will Gott nicht. Was uns aber noch offen ist, dieser Wille Gottes im Alltag. Und da möchte ich euch jetzt schon bitten, ich werde euch gleich eine Lösung anbieten. Bitte, überlegt euch jetzt eine Frage, die bei euch offen ist, für irgendetwas, was ihr noch nicht wisst, ob das der Wille Gottes ist oder nicht. Etwas vielleicht aus eurer Vergangenheit, aus eurer Familie, vielleicht aus dem Berufsleben. Also jetzt mal erinnern, jetzt für die Predigt. Und man kann auch gemeinsam eine Frage überlegen, die euch als Gemeinde betrifft. Weil wenn ihr jetzt Gemeinden den Willen Gottes erkennen wollt, zum Beispiel sollen wir diese Halle mieten oder diese, dann können wir prüfen, ob wir sie heute klären können, ob wir in dieser Frage den Willen Gottes erkennen können. Und ich bin mir sicher, einige von euch haben solche Fragen. Ihr könnt sie daher gemeinsam beantworten in euren Gedanken. Und ich hoffe vom Herzen, dass ihr nachher fröhlich den Willen Gottes erkennt und danach tun werdet. Weil es ist nicht so schwierig, wie es uns manchmal zu sein scheint. Hier habe ich nochmal diese Grafik eingeblendet, uns nochmal zur Verinnerlichung. Also bevor wir diesen Willen Gottes im Alltag erleben können, müssen wir nach dem Willen Gottes sein. Hier habe ich noch eine Grafik aufgemacht, dieser rote Kasten, ja. Das ist quasi jetzt diese Regeln und die Gebote, die Gott zum Beispiel den Israeliten vorgelesen hat und die wir als Kinder Gottes im ganzen Testament haben. Und das, diese grüne Linie, ja, das kann ein Leben von uns sein. Das ist deswegen grün, weil wir uns innerhalb dieser Grenzen frei bewegen dürfen. Ein Beispiel, die Musiker dürfen frei entscheiden nach ihrem Empfinden, nach ihren Vorlieben, was sie uns heute für Lieder vorbereiten. Sie brauchen nicht stehen und sagen, singen wir das Lied Nummer 10 oder ist es Gottes Wille, dass wir heute das Lied Nummer 20 singen. Da ist Gott so frei und so lieb, dass er uns in vielen Bereichen die Verantwortung überlässt. Hey, du magst Lied Nummer 10, sing Nummer 10, solange du in diesen Grenzen bist. Und diese Grenzen sind klar in der Bibel, nämlich wie sollen wir sein. Aber manchmal in unserem Leben gibt es so, wir leben und dann übertreten wir die Grenze. Und das ist gar nicht gut. Und deswegen habe ich dann so eine Kurve eingemalt, dass wir bloß wieder zurückkehren in diesen Rahmen. Weil erinnert euch nochmal an diese Verse, die wir am Anfang gelesen haben, wer den Willen Gottes nicht tut, der bleibt nicht in seinem Reich. Und wer nicht den Willen Gottes tut, dessen Gebete hört er nicht. Und deswegen heute jetzt die Lösung. Ich habe ein paar Alltagsfragen notiert. Ein paar große Alltagsfragen, die uns Menschen manchmal beschäftigen. Lass uns mal gemeinsam durchgehen. Soll ich Auto Opel kaufen oder ein Mercedes? Soll ich eine Wohnung mieten oder lieber kaufen? Ein paar Erwachsene haben sich schon mit diesen Fragen beschäftigt. Soll ich diese Ausbildung oder diese machen? Soll ich Familie A oder Familie B nach dem Gottesdienst einladen? Versteht ihr, für alle diese Fragen gibt es keine Bibelstelle in der Bibel. Du kannst also nicht nachgucken da drin. Aber du willst ja nach dem Willen Gottes lösen. Was machst du also? Soll ich in diesen Urlaub machen oder soll ich es sein lassen? Soll ich zu dieser Feier gehen, wo ich eingeladen bin? Vielleicht ist sie ungläubig. Soll ich da leuchten als Christ? Wird es mir schaden? Und in der Gemeinde, wenn man viele Gaben hat, aber wenig Zeit, da kommt auch diese Frage, soll ich diesen oder diesen Dienst tun? Und so eine Frage solltet ihr euch überlegen, die für euch offen geblieben ist. Jetzt eine Frage an uns. Haben wir eine gemeinsame Frage, die wir beantworten wollen heute, ob sie dem Willen Gottes entspricht?
Ja. Wir müssen heute entscheiden, zu welcher Gemeinde wir in drei Wochen gehen. Wir haben zwei zu Hause.
Okay. Ja. Also, die Frage, die wir jetzt gemeinsam anhand der Bibel lösen werden, ist: Wo sollt ihr als Gemeinde demnächst unterkommen? Ich kenne die Orte nicht, also ich bin eigentlich ganz neutral. So, und die Zusammenfassung ist hier, also mich haben auch manchmal solche Fragen gequält, was ist der Wille Gottes in meiner Situation? Was soll ich tun? Oh, das ist eine schwere Frage, die kann uns manchmal richtig quälen. Aber Geschwister, in diesem Epheserabschnitt, was wir gelesen haben, da ist dieser kleine Vers versteckt. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ich habe euch am Anfang ein Beispiel von meiner Ehe erzählt. Hier kommt das Wort wohlgefällig vor. Ich kenne jetzt meine Frau mittlerweile gut, wir sind 12 Jahre verheiratet. Und wenn ich zum Beispiel Frühstück mache und dann mache ich ein Butterbrot, dann weiß ich, was sie mag und was sie nicht mag. Nutella mag sie gar nicht, aber Butter mit Erdbeermarmelade, das mag sie. Das heißt, wenn ich ihr eine Freude machen will, ich kenne meine Frau, wir haben eine Beziehung, wir kennen uns, dann mache ich etwas, was ihr gefällt. Und so ähnlich will uns dieser Gedanke hinführen, hey, du musst eine Entscheidung treffen, prüfe doch, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und was ihm nicht wohlgefällig ist, dann mach lieber nicht. Noch ein Gedanke, da steht das Wort prüfen. Aha, zum Prüfen, da kennen wir ein bisschen aus der Schule, wenn die Kinder arbeiten, schreiben, dann gibt es Kriterien, was richtig, was falsch ist. Und auch wir Menschen prüfen auch manchmal was. Zum Beispiel wurden vor kurzem unsere Atomkraftwerke geprüft, ob sie so einen Stresstest aushalten. Und das funktionierte ganz einfach, indem die Prüfer überlegten, hey, was kann unserem Kraftwerk passieren? Sintflut, Erdbeben, Flugzeugabsturz und so weiter. Sie haben also Fragen ausgedacht und anhand dieser Fragen dann beantwortet, was passiert mit Kraftwerk X, wenn Überflutung kommt? Ist das abgesichert? Ja, nein und so. Die haben geprüft und nachher war ein Test fertig. Deswegen möchte ich euch heute einen göttlichen TÜV-Test präsentieren. Jetzt kommen einfach so Fragen, Geschwister, die nicht ich alle erstellt habe, sondern viele Brüder bestimmt sich damit beschäftigt haben. Aber diese Fragen helfen uns, den Willen Gottes im Alltag zu erkennen. Und ich möchte ganz einfach auch jetzt einsteigen mit der ersten Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt, nochmal zum Anfang, hier so ein Zettel, ja, das sind 18 Fragen. Wenn ihr nachher wollt, könnt ihr kopieren oder übersetzen. Bei mir hängen diese Fragen an meinem Schreibtisch. Manchmal natürlich gibt es Entscheidungen zu treffen, da braucht man nicht lange nachdenken. Aber manchmal gibt es wirklich Entscheidungen, wo man intensiv nachdenken muss. Und dann hängt das so bei mir und ich gehe sie durch und man muss gar nicht bis zum Ende durchgehen und schon weiß man, hey, diese Entscheidung ist Gott nicht wohlgefällig, mach sie nicht, oder die ist wohlgefällig, mach sie. Und vielleicht wird das euch eine Hilfe sein im Leben, Gottes Willen zu tun im Alltag. Und das ist doch, sollte unser Wunsch sein, Gottes Willen zu tun. Und diese Fragen, die jetzt uns helfen, diese Sache zu beleuchten, und ihr solltet ja auch eine persönliche ausdenken oder euch erinnern, die für euch ungeklärt war, die kann man damit lösen. Also, kann ich das im Namen Jesu denken, sagen oder tun? Die erste Prüffrage. Im Namen Jesu. Und hier auch immer die Bibelverse dabei. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Für euch als Gemeinde die Frage, können wir beide Gebäude mieten? Es ist so, in Jesu Namen oder ist ein Gebäude schon von vornherein so, dass es dem Namen Jesu schaden wird? Was wird bei dieser Auswahl euch helfen, dass ihr denkt, hey, dieses Gebäude wird uns mehr helfen, Jesu Namen zu verherrlichen? Es gibt manche Gebäude, die haben vielleicht einen zu schlechten Ruf, zu schlechten Standpunkt. Man könnte überlegen, was kann man das im Namen Jesu tun? Ich würde sagen, auf diese Frage bezogen ist das schwierig, weil es sind zwei verschiedene Gebäude, die sind vielleicht neutral. Die andere Frage hilft uns dann mehr, wird Gott dadurch verherrlicht? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles für, zur Ehre Gottes. Ihr habt ja schon ein paar Mal vielleicht das Gebäude angeschaut und überlegt, was wird uns mehr dienen, Gott zu verherrlichen. Was für Kriterien gibt es dann noch, was uns abhalten kann, dieses Gebäude zu nehmen? Vielleicht ist es eine zwar sehr gut zur Verherrlichung Gottes, aber das andere ist viel preiswerter und wir nähern uns dran. Versteht ihr, wenn man so die Motive hinterfragt, dann kommt man der Sache näher. Habe ich inneren Gewissensfrieden über diese Sache oder bin ich unruhig? Hier ist als Bibelstelle das Gleichnis von zwei Söhnen und die passen auch in diese Sache von uns. Dort erzählt Jesus, Der Vater sagt ihm, geh arbeiten, der andere sagt, nein, ich will es nicht, ich mache es nicht. Nachher quält ihn sein Gewissen und er geht doch. Und der andere, der reagierte wie das Volk. Der sagte, ja, sofort, ich mache es. Und auch das Volk schrie, ja, wir machen es. Und nachher haben sie es nicht getan. Daher ist auch wichtig, einen Frieden zu haben. Bei euch, wenn ihr als Gemeinde diese Entscheidung trifft, muss quasi die Gruppe diesen Frieden haben. So einen gewissen Frieden, den nur Gott schenkt. Oh, unser Herz, das liegt mehr in diesem Gebäude, weil da habe ich irgendwie Frieden, den Gott mir schenkt. Prüft mal, ob es bei euch das gibt. So, die vierte Frage, was ist die Quelle dieses Verlangens? Das Fleisch oder der Geist? Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht verbringen. Diesen Gedanken sagte ich schon mal. Manchmal weiß man wirklich, dieses Gebäude, das wird vielleicht viel frequentiert oder ist leichter zu erreichen. Vielleicht ist es aber umgekehrt, schwieriger zu erreichen. Und dann kann unser Fleisch sagen, ach, das ist so gut zu erreichen, Autobahn, vielleicht Bus und Bahn und Straßenbahn, ein Flugplatz dabei. Und das andere, naja, das ist halt nicht so angeschlossen. Wichtig ist, dass ich versuche, mich jetzt in euch hineinzuversetzen, was mir sehr schwierig ist, weil ich die Gebäude nicht kenne. Aber ich will euch damit helfen, dass ihr nachdenkt. Weswegen entscheiden wir uns für das oder das? Und was sehr wichtig ist, solche Fragen auch dem eigenen Kind oder sich selber beizubringen. Eines Tages wird das Kind vielleicht vor uns stehen und fragen, Papa, darf ich ins Kino? Darf ich in die Disco? Darf ich diese Computerspiele spielen? Darf ich diese Musik hören? Darf ich diese Kleidung anziehen als Mädel? Einen kurzen, durchsichtigen Rock oder sowas? Sie werden Fragen stellen. Das ist deswegen wichtig, ihnen das beizubringen, dass sie selber das lösen können und merken können, was ist letztendlich Gott wohlgefällig. Die andere Frage, die ergänzt das, welche Natur wird dadurch genährt? Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Vielleicht kennt ihr auch in eurer Gemeinde dieses Beispiel, was man den Kindern oft erzählt, wenn die so auch merken, hey, ich bin ungehorsam, ich will aber gut sein. Ich kenne das von meiner Gemeinde, da wird das Beispiel so gesagt, stell dir vor, in deinem Herzen kämpfen zwei Tiere gegeneinander. Welches Tier wird gewinnen? Das Kind weiß es erstmal nicht und überlegt und man sagt dann, ja, das Tier, was du füttern wirst, ja, wo du Nahrung gibst, das wird immer stärker und stärker, während du dem anderen nichts gibst, das wird zugrunde gehen. Und so auch uns, diese Natur, welche fördern wir? Die geistliche oder die fleischliche? Ich finde auch, wenn schwierig auf das Gebäude zu beziehen, aber vielleicht hilft uns eine Frage, die noch kommen wird, endgültig eine Klarheit für das Gebäude zu bekommen. Und es ist sogar so, wenn wir prüfen, diese Verfahren soll ja nicht so sagen, es gibt das oder das. Wenn Gott uns so führen wird, dass ihr durch die Fragen kein eindeutiges Nein bekommt, dann ist es wie mit dem Sänger, freigestellt, ob er jetzt Lied Nummer 10 oder 20 singt. Beides ist Gott wohlgefällig, weil es Gott dient. Vielleicht habe ich mich zu sehr am Anfang festgelegt, dass weder das eine oder andere passieren kann. Es kann auch sein, dass beides gut ist und Gott einfach sagt, die euch die Wahl überlässt und ihr sagt, dieses Gebäude sieht einfach schöner aus, fertig. Und dann ist frei. Das kann auch passieren. Die Frage Nummer 6, wird es in meinem Herzen Christus kostbarer machen? Diese Kostbarkeit, die ist sehr wichtig. Hier der Gedanke von Petrus, aber auch ein anderer, da wo euer Herz ist, da wird auch euer Schatz sein. Und wir sollen immer danach versuchen, Entscheidungen zu treffen, die uns zu diesem Schatz führen. dass der immer kostbarer und wertvoller wird in unserem Herzen? Oder kann es uns davon abhalten, dass Christus kostbarer wird und das ist so ein anderer weltlicher Schatz, der uns lockt und uns verführt? Prüft eure eigene Entscheidung. Wieso triffst du gerade diese Entscheidung, diesen Beruf zu wählen? Wirst du da 50.000 im Jahr verdienen? Das ist ein sehr gutes Einkommen. Aber du wirst allein sein und nicht die Möglichkeit haben, ein Zeugnis zu geben. Oder willst du diesen Beruf, wo du vielleicht nur 30 verdienst, aber wo ständig viele Leute sind und wo du ein Zeuge sein kannst? Versteht ihr? Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nächste Frage: Wird es meine Frömmigkeit fördern? Man kann nicht sagen, ich bin jetzt so fromm, ich kann jetzt aufhören damit. Ich habe so ein Limit erreicht. Nee, gibt's nicht. Paulus ermuntert Timotheus, die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Übe dich aber selbst in der Frömmigkeit. Und so ist auch im Alltag die Frage, wenn deine Tochter kommt und fragt, Papa, was soll ich anziehen? Diesen Rock oder diesen Rock? Was fördert die Frömmigkeit? Wie werden die Jungs dich ansehen, wenn du das eine oder das andere trägst? Versteht ihr? Man hilft dem Kind und auch sich selber, dein Herz zu prüfen, welche Motive dich bewegen. Und diese Frage, die hilft uns dabei. Es gibt keine Bibelstelle, wie lang der Rock sein soll oder wie weit der Kragen oder unsere Kleidung bei Männern. Aber wir wissen, was Gott wohlgefällig ist. Und diese Fragen, die sollen uns ja helfen, das zu prüfen. Frage Nummer 8. Könnte ich dem Herrn ohne Bedenken mit dorthin nehmen, wenn er körperlich bei mir wäre? Hier von Mose, der hat viele Wege mit Gott erlebt, er hat ihn geführt, aber es gab einen Moment, wo Gott sagte, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Als Jugendlicher hat man manchmal viel mehr Versuchungen, an Orte hinzugehen, wo es vielleicht die Eltern nicht wissen, die Gemeinde nicht weiß. Aber Gott weiß es immer, wo du bist, was du machst. Und dann kann ich Jesus damit nehmen. Und wenn du schon merkst, nein, dann braucht man gar nicht die anderen Fragen abhangen. Du hast den Willen erkannt. Es ist nicht Gott wohlgefällig, dorthin zu gehen. Also mach es auch nicht. Hätte der Herr Jesus es selber gesagt oder getan, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sollen das nicht immer, Geschwister, nur auf das beziehen, soll ich es tun? Manchmal habe ich die Frage auch formuliert, sagen oder sogar denken. Weil es ist auch sehr gefährlich, was wir von den anderen denken. Wie er in unseren Augen einfach ist. Stellt euch vor, jemand kommt zu spät zur Kirche und wir denken, der hat wieder verschlafen. Abgestempelt. Und der hat vielleicht einer anderen Oma über die Straße geholfen oder ist ein Unfall verwickelt. Wir denken schnell, gibt ihr mir zu? Und dann sagen wir auch noch, wenn er gerade nicht dabei ist, hey, der hat wieder verschlafen. Oder weißt du was? Dies und das. Und diese Frage, hätte der Herr Jesus es gesagt, getan oder gedacht? Das hilft dir auch dabei, bei deiner Entscheidung. Ich hoffe, dass ihr in dieser Zeit, wo ich euch die Fragen vortrage, eure eigene Frage durchdenkt, vielleicht eine Antwort findet und dann Gott dankt, dass er euch so zeigt, was ihm wohlgefällig ist und was nicht. Lasst uns also immer daran messen, was hätte Jesus getan? Bei diesem Gebäude, stellt euch vor, könntet ihr Jesus zu einem Gebäude mitnehmen, zum anderen? Wunderbar. dann sind beide Gebäude gut. Kann man sich vorstellen, welches Gebäude hätte Jesus gewählt? Ich kenne die Gebäude wirklich nicht, aber ihr kennt es und ihr könnt diese Frage auf diese Frage anwenden. Frage Nummer 10. Wäre es mir recht, dabei angetroffen zu werden, wenn der Herr kommt? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Es geht um die Treue. Und wir sind oft in der Gefahr, alleine, wenn wir etwas tun, naja, nicht gute Dinge zu tun. Manche Sachen sind sogar schändlich, genannt zu werden. Wenn man alleine am Computer oder Internet sitzt, es gibt keine Bibelstelle über Computer. Beantworte mal diese Frage. Wenn der Jesus jetzt kommt und du sitzt vor dem Computer und du weißt, was du da machst, wäre es dir recht? Selbst wenn es dein Gemeindeleiter wäre. Oh nee, lieber bloß nicht. Aber so kommen wir der Lösung näher. Wenn ihr euch in diesem Raum versammelt, in einem Gebäude und in dem anderen, gibt es da ein Hinderniskriterium, was euch hindern würde, dass ihr sagt, nee, wenn wir uns hier versammeln, dann möchten wir lieber nicht angetroffen werden. Aber wenn ihr frei sagen könnt, es ist in beiden gut, könnt ihr frei entscheiden. Und da brauchen wir uns doch gar nicht quälen. Kann ich mich für diese Sache vor anderen rechtfertigen? Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung von jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Wenn wir im Dienste stehen, dann rechnen wir damit. Ich mache ja jungscher Arbeit, dass vielleicht die Eltern kommen und fragen, hey, warum hast du mit unseren Kindern heute dieses und dieses Programm gemacht? Warum gerade dieses? Dann muss ich überlegen und sagen, ja, das habe ich gemacht, um dieses Ziel zu erreichen mit euren Kindern. Ah, gut, wunderbar, hast gut gemacht. Aber wenn ich einfach Blödsinn gemacht habe und sie kommen und sagen, warum habt ihr heute nur gespielt, statt das Wort Gottes zu predigen? Und dann weiß ich, dass ich es nicht gut gemacht habe. Deswegen, wenn wir uns prüfen, wir müssen Rechenschaft ablegen. Kann ich das? Oder ist es mir lieber, niemand fragt danach? Dann ist es auch nicht der richtige Weg. So, jetzt die Frage zum Gebäude. Wenn es um Geld ausgeben geht, könnte das Geld besser verwendet werden? Ehre dem Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ich erzähle euch ein Beispiel von unserer Gemeinde, wo wir mal so eine Geldfrage hatten. Und zwar bei uns ist die Gemeinde etwas größer, zu besten Zeiten waren vielleicht 1000 Mitglieder da. Und in dieser besten Zeit, bei uns macht man dann noch viele Freizeit mit Kindern, mit Ehepaaren, mit Jugendlichen. Man hat überlegt, lasst uns ein eigenes Heim kaufen. Weil wir fahren immer in verschiedene Heime, da ist mal zu teuer, da ist belegt, da können wir nicht hin. Und wir haben bestimmte Anforderungen, da muss eine Turnhalle sein, eine große Wiese, weil im Winter braucht man eine Turnhalle und so weiter. Lasst uns ein Gebäude kaufen. Man hat ein Gebäude gefunden, 1 Million noch was. Man hat überlegt, wirklich auch diese Frage, wir haben jetzt 1 Million, wenn wir die ausgeben, wann hat sich das bezahlt gemacht? Wie viele Jahre können wir quasi rechnerisch da einsparen? Und man hat gesagt, es lohnt sich nicht, dieses Gebäude zu kaufen. Wir müssen dann renovieren, wir müssen uns Geldsorgen machen um einen Verwalter, dass da auch jemand wohnt, der das beaufsichtigt. Und 1 Million, bis wir das einsparen durch die Freizeiten, 30, 40 Jahre vielleicht. Man hat statt besser gesagt, oh, wenn wir jetzt einen Geldüberschuss haben, dann lasst uns lieber anderen Familien, die nicht sich das leisten können, die Freizeiten fördern. Ja? Das heißt, bei uns ist bis jetzt immer noch die Regel, wenn jetzt Familien oder Kinder oder wer auch immer Freizeiten macht, der Preis wird einfach gefördert. Das heißt, das Heim verlangt 100 und wir zahlen zum Beispiel 75, weil die Gemeinde dann den Rest übernimmt. So hat man das für den besseren Weg entschieden. Und im Privaten kann ich euch sagen, diese Geldsachen, die haben manchen Christen auch fertig gemacht. Man hat sich so ein Haus gebaut. Schön, alle beneiden dich und du bist glücklich, du hast 10 Zimmer und so. Aber du musst waschen, putzen und arbeiten, um die Zinsen zu bezahlen. Und dann bleibt kein Geld. Deswegen ist eine Geldfrage auch für unsere Entscheidung sehr wichtig. Und auf dieses Gebäude könnt ihr auch überlegen. In Amerika gibt es so ein Versammlungshaus. Das ist ganz aus Glas. So ein riesiger Glastempel. Sehr teuer. Sieht natürlich prächtig aus mit einem Wasserfall drin. Aber das kostet sehr viel und jetzt ist die Gemeinde pleite, kann sich das nicht leisten. Vielleicht ist diese Geldfrage auch für euch ein Fakt, weswegen man das eine nimmt oder das andere. Macht, kann ich nur sagen, was wirklich in eurer Kraft liegt. Denkt nicht daran, unsere Gemeinde wird in 200 Mitglieder und wir können uns das Gebäude für 2 Millionen leisten. Denkt jetzt, wir sind jetzt Zahl X, unsere Einnahmen sind X. Und davon können wir ausgehen. Das ist gesunder Menschenverstand. Wenn ihr nachher 300, 400, 500 werdet, was ich euch wünsche, dann könnt ihr neue Entscheidungen treffen. So viel jetzt nur ausführlicher zu dieser Frage, weil sie gut zum Gebäude passt. Ja, wenn es Zeit erfordert, könnte die Zeit besser genutzt werden. Ja, Geschwister, ich glaube, in dieser Frage versagen wir alle. Denn unser Adam, der will oft so gerne auf der Couch sitzen, statt auf der Straße gehen und Traktate verteilen. Deswegen beantwortet nur die Frage für eure Frage, damit ihr entscheiden könnt, was ist Gott wohlgefälliger. Frage 14, welche Wirkung wird mein Verhalten in dieser Sache auf andere haben? Ähnlich so wie die Frage mit der Frömmigkeit, mit den Früchten. Was hat das für Auswirkungen auf andere? Und auch jetzt bei diesem Gebäude kann man auch diese Frage zu Ende denken. Was passiert, wenn wir dieses Gebäude erwerben? Was könnte geschehen? Was für Auswirkungen auf die Nachbarschaft haben, auf die Stadtverwaltung, auf uns, auf Gemeinde? Werden es gute Folgen sein oder eher schlechte? Hat es den Anschein, böse zu sein? Es gibt so Dinge, da weiß man das, läuft nicht mit rechten Sachen zu. Es ist eine Gefahr. Deswegen lieber meiden und nicht erst damit anfangen und so suchen und denken, vielleicht ist es noch grau und nicht schwarz. Da schaffen wir es noch durchzukommen, gerade mal am Rand. Tut es nicht. Die Gefahr ist einfach so groß. Frage 16, vereinnahmt es mich oder es nimmt es mich gefangen? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Und hier ist der Teufel so listig, dass er uns auch mit guten Sachen gefangen nehmen kann. Wir müssen auch da wachsam sein. Man kann so viele Dienste annehmen in der Gemeinde, weil so viel Not ist, dass man die eigene Frau und die Kinder vernachlässigt. Und man denkt, ich diene Gott mit vollem Einsatz. Und das ist sein Wille, aber das ist falsch. Weil Gott sagt, zuerst musst du dich um die Familie kümmern, um die Frau und die Kinder und dann die Gemeinde, das darf nicht leiden. Und das sind ja auch die Voraussetzungen für Älteste und Diakonen, dass sie in ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Und das ist auch eine gute Richtlinie für andere Diener. Habe ich es sehr eilig mit dieser Sache? Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze. Und wer hastig läuft, der tritt fehl. Ja. Auch diese Frage ist sehr wichtig. Manchmal beeilen wir uns, weil es gerade so verlockend ist und der Teufel sagt, ja, schnappe zu, sonst entgeht dir diese Gelegenheit. Und wenn man da unklar ist, dann ist es nicht der Wille Gottes, dass man jetzt sofort handelt. Es ist besser abzuwarten. Und auch letzte Frage, die uns vielleicht nicht besonders erscheint, aber die sehr gesund ist. Habe ich gottesfürchtige Christen in dieser Sache um Rat gefragt? Wo nicht weiser Rat ist, da vergeht das Volk, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Geschwister, wenn ich diese Fragen in meinem Leben früher gewusst hätte, ich hätte so manche Entscheidung anders gefällt. Man könnte sich jetzt irgendwie klagend an Gott wenden und sagen, ach, was wäre wenn, warum hast du das nicht so und so gemacht? Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist einfach Buße zu tun. Wenn man jetzt erkennt hat, sein eigenes Leben, was vor einem lief, die falschen Entscheidungen, Gott ist so gnädig, dass er uns nicht zeigt, was wäre wenn. Ich glaube, wenn er uns gezeigt hätte, hör mal, das wäre passiert, wenn du diesen Beruf gemacht hättest. Und der wäre vielleicht nach dem Willen Gottes damals, dann würden wir kaputt gehen. Und stellt euch vor, Gott würde dir zeigen, hey, du hast diesen Mensch geheiratet, aber eigentlich hatte ich dir diesen ausgewählt. Schau mal, wie gut dein Leben gewesen wäre, wenn du das gemacht hättest. Du würdest deinen Partner nie mehr lieben. Du würdest dich hassen. Und du würdest wahrscheinlich zögern, weitere Entscheidungen zu treffen. Und immer zweifeln, was will Gott, und kaputt gehen. Und deswegen quält euch auch jetzt nicht mit Fragen, was wäre wenn. Gott malt es und drückt uns doch nicht so. Einfach beruhigen und sagen, Gott, vergib mir und gib mir die Kraft, nach deinem Willen zu sein, und gib mir die Weisheit und die Erkenntnis, Entscheidungen nach deinem Willen zu treffen. Und oft haben wir wirklich keine Bibelstellen. Ich habe heute Morgen keine Bibelstelle gehabt, um zu gucken, soll ich nach Düsseldorf fahren oder Bonn. Wie soll ich mich dann entscheiden? Ich habe dann überlegt mit diesen Fragen. Ich habe gesagt, ich fahre nach Düsseldorf. Ich will ihn nicht traurig machen. Was hätte Jesus gemacht? Würde Jesus hingehen, wo ganz viele Leute sind, vor x tausend Leuten predigen, oder geht er zu einer kleinen Gruppe, die auf ihren deutschen Gottesdienst wartet? Er geht dahin, glaube ich, wo Leute wirklich in Not sind, und er ist nicht an Zahlen oder irgendetwas gebunden. Ich möchte euch, ich glaube nicht, dass wir die Frage mit dem Gebäude so endgültig klären konnten. Ich jedenfalls nicht. Mir fehlen die Fakten. Ich habe euch nur diese Kriterien ein bisschen vorgetragen, an denen wir es prüfen können. Und ich sage euch ehrlich und offen, obwohl ich beide Gebäude nicht kenne, aber vielleicht werdet ihr euch auf der Gemeindestunde mal mit den Fragen beschäftigen, weil ihr die Sachen kennt. Und ihr kommt wirklich zu der Entscheidung, gegen beide Gebäude spricht nichts Göttliches dagegen. Dann sollt ihr wirklich die Freiheit haben und zu wissen, es ist frei. Gott überlässt es euch. Wenn euch von der Optik oder Architektur das eine Gebäude gefällt, nimmt es das. Hauptsache, was Gott wichtig ist, der Friede zwischen euch. Das Gebäude, wo ihr ihm dient und ihn verherrlicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr miteinander, einer ist vielleicht sehr wichtig, dieses Gebäude, dem anderen ist es egal. Er möchte nur mit seinen Geschwistern einen Ort haben, wo er sich versammelt und Gott anbetet. Und deswegen handelt einfach in Liebe, und egal wo es sein wird, Gott wird euch segnen. Und ich werde mich vielleicht schon freuen, euch demnächst woanders zu besuchen. Wir wissen es nicht. Aber ich wünsche euch vom Herzen, dass ihr lernt, Gottes Willen im Alltag entscheiden zu können, treffen zu können, erkennen zu können mit diesen Fragen. Oft gibt es keine Bibelstellen, aber ihr könnt prüfen, was ist Gott wohlgefällig. Und da gibt es auch nur deutliche Antworten. Möge er euch dabei segnen. Und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein guter, gnädiger und liebender Vater bist. O Herr, wir sind deine geliebten Kinder. Und du willst so sehr, dass wir nach deinem Willen leben. Aber vielmehr willst du, dass wir nach deinem Leben sind, nach deinem Willen sind, Herr. Dir ähnlich, Jesus ähnlich und dich verherrlichen und dir dienen. Ich bitte dich für mich, ich bitte dich für diese Gemeinde, Herr. Hilf auch ihnen, nach deinem Willen zu sein, zu leben und dann auch nach deinem Willen zu handeln. Du siehst, sie stehen vor einer Entscheidung, wo sie sich für die Gebäude entscheiden müssen. Herr, bitte hilf ihnen, da zu prüfen, was dir wohlgefällig ist, wo sie dir mehr als Gemeinde dienen können, wo sie dich mehr verherrlichen können. Und ich danke dir dafür und lobe und preise dich, dass du nie einen Fehler machst. Amen.